Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Gestern blies in Bayern eine steife Brise, aber nur politisch gesehen. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck war da und wollte, dass die Bayern mehr Windräder bauen. Das geht aber nur, wenn sie nicht so große Abstände einhalten, wie sie bisher vorgeschrieben sind. Die Bayern tun sich also schwer mit der Windkraft. Wie es anders laufen kann, das schauen wir gleich an in Niedersachsen. Aber auch dort bläst der Landesregierung beim Ausbau der Wind ins Gesicht. Brüllende Kälber, verletzte Hühner, verängstigte Schweine. Sie werden täglich millionenfach quer durch Europa gekarrt und manchmal auch noch weiter verschifft. Was sie auf dieser Reise erleben, das quält sie oft sehr. Hunger, Hitze, Enge und Verletzungen. Das wollen die EU-Parlamentarier jetzt ändern. Und zum Schluss der Sendung hören wir noch, welche Rechte man hat, wenn der Koffer beim Flug einfach nicht ankommt. Weg von fossilen Energien will die neue Bundesregierung so schnell wie möglich, binnen 23 Jahren komplett. Aber jetzt kommt der fette Widerspruch: Gaskraftwerke dürfen bleiben. Nein, es sollen bitteschön auch noch neue gebaut werden. Gas soll die Brücke bauen ins Zeitalter der rein regenerativen Energien, bis davon genug am Start sind und speicherbar. Aber ist Gas denn nicht extrem klimaschädlich? Und, das kommt noch hinzu, ein Machtinstrument in den Händen von Wladimir Putin. Warum Erdgas als Brückentechnologie trotzdem inzwischen gar nicht mehr so umstritten ist, das erklärt Ann-Kathrin Büsker.
80% Strom aus erneuerbaren Energien. Das ist das Ziel der Ampelkoalitionäre für 2030. Den Großteil davon sollen Wind- und Sonnenenergie abdecken. Doch die Technologien haben einen Nachteil. Sie stehen nicht jederzeit zur Verfügung, erklärt Gunnar Luderer, Leiter der Abteilung Energiesysteme am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Das Problem aber mit Wind- und Solarenergie ist, dass es natürlich auch Zeiten gibt mit schwachem Wind und wenig Sonnenschein. Und für diese Zeiten brauchen wir Gaskraftwerke als Absicherung.
Was auch heißt, das fügt Luderer hinzu, im Idealfall laufen diese Kraftwerke gar nicht allzu viel. Trotzdem reichen bestehende Kapazitäten nicht aus. Die Bundesregierung hat sich deshalb im Koalitionsvertrag auf einen Zubau verständigt. Die deutsche Energieagentur DENA geht davon aus, dass wir zum Erreichen des Klimaziels bis 2030 Kapazitäten in Höhe von 15 Gigawatt zubauen müssen. Jetzt noch in den Ausbau fossiler Energiesysteme investieren, wenn man 2045 fossilfrei sein will, klingt widersinnig. Der Koalitionsvertrag sieht deshalb vor, dass neue Kraftwerke wasserstofffähig sein müssen, wie Lukas Köhler, Klimaexperte der FDP-Fraktion, betont.
Naja, was wir jetzt machen ist ja, wir investieren nicht in Gas, sondern in Kraftwerke. Und die Kraftwerke kann ich betreiben entweder mit fossilem Erdgas oder eben mit Wasserstoff.
Wasserstoff, also ein fossilfreier Energieträger, soll mittelfristig das fossile Erdgas ersetzen.
Und das ist eine nächste große Herausforderung, sowohl in der heimischen Produktion möglichst viel davon zu produzieren, wie auch die Importe zu organisieren.
So Klimaminister Robert Habeck gestern. Die Bundesregierung will dazu die deutsche Wasserstoffstrategie überarbeiten, internationale Partnerschaften knüpfen. Außenministerin Annalena Baerbock hatte Anfang der Woche bei ihrem Besuch in Kiew angekündigt, dort ein Büro für Wasserstoffdiplomatie zu eröffnen. Grüner Wasserstoff, also solcher, der aus erneuerbaren Energien produziert wird, kann aus Sicht von Gunnar Luderer vom PIK wie eine Art Speichertechnologie funktionieren.
Zu Zeiten von Überschuss von Solar- und Windenergie kann man diese Solar- und Windenergie in Wasserstoff umwandeln und dann in Zeiten knappen Wind- und Solarstromangebotes kann man das dann rückverstromen.
Doch noch ist das Zukunftsmusik. Der Szenarienreport des Copernicus-Projektes Ariadne geht erst zur Mitte der 30er Jahre von einer nennenswerten Wasserstoffverfügbarkeit aus. Die notwendige Menge grüner Energie steht schlicht noch nicht zur Verfügung, sagt auch FDP-Klimaexperte Lukas Köhler.
Und solange sie das nicht tut und wir eben die schlimmeren Alternativen, wie zum Beispiel die Kohleverstromung, nicht am Netz lassen wollen, müssen wir eben auf Erdgas setzen.
Politisch war in Deutschland lange Jahre darüber gestritten worden, ob Erdgas tatsächlich eine Brückentechnologie sein sollte. Vor allem die Grünen hatten sich lange gewehrt, wie sich Klaus Ernst, Energiepolitiker der Linkspartei, vergangene Woche im Bundestag leicht spöttisch erinnerte.
Ich freue mich natürlich, dass auch Sie jetzt erkannt haben, ich hoffe, das setzt sich in Ihrer ganzen Fraktion durch, dass wir Gas als Zwischentechnologie brauchen. Das war ja nicht immer so. Heiße Schlachten wurden geschlagen. Und wenn es so ist, dass sich diese Erkenntnis bei Ihnen durchsetzt, dann würde mich freuen, wenn Sie das auch Frau Baerbock mal sagen.
Eine Anspielung auf den Widerstand der Grünen gegen die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Trotz des politischen Konsens über Erdgas als Brückentechnologie, Energieexperte Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist es wichtig zu betonen, dass Gas nicht nachhaltig ist.
Also wenn man fossiles Erdgas benutzt, da entstehen CO2-Emissionen, die sind substanziell. Und zusätzlich ist es so, dass auch bei der Gasförderung und dem Transport von Gas Methan freigesetzt wird. Methan hat das Problem, dass es ein sehr potentes Klimagas ist, was dazu führt, dass zusätzlich zu diesem CO2-Effekt nochmal ein Klimaeffekt dazukommt, der bis zu 50% so groß ist wie das CO2-Effekt.
Deshalb kritisieren Umweltschutzverbände wie Greenpeace und aktivistische Gruppen wie die Fridays for Future den Einsatz von Erdgas und fordern einen Ausstieg bis 2035. Ein ambitioniertes Datum, meint Energieexperte Luderer. Und das schreibt auch Robert Habeck in seiner letzte Woche veröffentlichten Eröffnungsbilanz zur Klimapolitik. Dort heißt es: Dies ist ein ehrgeiziges Ziel, dem wir uns stellen werden. Wichtigste Voraussetzung aus Habecks Sicht: der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und der grundsätzliche Ausbau der erneuerbaren Energien.
Also Gas als Brückentechnologie, da bleiben noch ein paar Fragezeichen. Bei Windrädern gibt es weniger Fragezeichen, aber heftige Widerstände von betroffenen Bürgern. Die Abstände zwischen Wohnhäusern und Windrädern müssen in Bayern beispielsweise so groß sein, dass eigentlich faktisch nirgendwo gebaut werden kann. Klimaschutzminister Habeck will das ändern, aber bislang zuckt Markus Söder in Bayern überhaupt nicht. Ich lade Sie jetzt ein, mit mir nach Niedersachsen zu schauen. Das ist quasi der Gegenentwurf zu Bayern, der Windradstreber unter den deutschen Bundesländern. Dort drehen sich nämlich die meisten Windräder. Aber bei den Windkraftpionieren ist auch Ausbauflaute. Warum, das erklärt Bastian Brandau.
Hier sind wir schon die ersten Windräder.
Alex Holzmeier steuert einen elektrischen Kleinwagen aus der Kleinstadt Nienburg an der Weser hinaus in den Landkreis.
Also Windkraft ist natürlich hier auf dem flachen Lande sehr viel vertreten, macht auch eine Menge aus im Strommix.
So ist es oft in Niedersachsen. Kaum verlässt man die Stadt, dreht sich irgendwo ein Windrad. Je näher man an die Küste kommt, desto mehr sind es. Aber auch in anderen Regionen zwischen Heideharz und Teutoburger Wald kann man beobachten, in den vergangenen 20, 30 Jahren ist der Rotorenwald im zweitgrößten Flächenland Deutschlands immer dichter geworden.
Niedersachsen ist das Pionierland für die Windenergie. Wir sind Windenergieland Nummer 1.
Silke Weiberg ist Geschäftsführerin des Landesverbands Erneuerbare Energie Niedersachsen-Bremen und erinnert sich selbst gut an die Anfänge.
Ich bin tatsächlich in einem Dorf groß geworden, wo auch schon einzelne Leute versucht haben, kleine Windräder aufzubauen und damals noch sehr belächelt wurden. Aber natürlich würde ich sagen, Osnabrückerland, Ostfriesland, das ist so die Wiege der Windenergie und das wird auch so gelebt. Also auch der Bundesverband Windenergie wurde ja in Niedersachsen gegründet, im Osnabrückerland. Und das merkt man natürlich schon, dass wir ganz viele Idealisten auch haben, die tatsächlich das anstreben, was jetzt politisch angedacht wird, die einfach gesagt haben, so, wir wollen mit der Windenergie auch die erneuerbare Energiewende hinbekommen.
Meist waren es in den 80er und 90er Jahren Landwirte, die Windräder auf ihre Felder stellten. Pioniere wie der Auricher Unternehmer Alois Wobben verbesserten die Technik. Die von ihm gegründete Firma Enercon gehört heute zu den weltweit größten Herstellern von Windenergieanlagen, produziert auch außerhalb Deutschlands. Den größten Schub für die Windenergie brachte 2000 das Erneuerbare Energiengesetz der rot-grünen Bundesregierung. Jetzt gab es garantierte Abnahme des Windstroms mit garantierten Preisen. Windkraft wurde in Niedersachsen gerade in strukturschwachen Gegenden zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Und dennoch ist der Ausbau in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten, muss Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies zugeben. Die Ursache dafür sieht er bei den beiden großen Koalitionen unter Angela Merkel.
Was wir da erlebt haben, war, dass vor allen Dingen die CDU nicht dahinter gestanden hat. Es war also nicht die Grundlage, ihren Minister im Ausbau der Erneuerbaren zu unterstützen. Es gab immer Gründe, warum etwas nicht geht.
SPD-Politiker Lies, der aus Wilhelmshaven an der Nordsee kommt, hat in seinem Arbeitszimmer allein drei Modellwindräder stehen.
Eine Ursache ist sicherlich das Ausschreibungsregime gewesen, das sehr stark dafür gesorgt hat, dass quasi eher spekuliert wurde, als wirklich gebaut wurde. Es hat ein riesiges Loch gerissen in die Ausbauwelle, die wir eigentlich hatten. Dann kommt der zunehmende gefühlte Widerstand vor Ort. dass vor Ort diejenigen, die dagegen sind, sehr laut sind und sich deshalb die Kommunen schwer tun, die Entscheidung für Windenergie zu treffen.
Aber nicht nur in Bayern, auch in Niedersachsen gibt es Bürgerinitiativen, die gegen den Bau von neuen Windkraftanlagen mobil machen und so für eine Verzögerung sorgen oder gar für das Ende von Bauplänen.
Was können wir Bürgern zumuten? Ich glaube, dass wir jetzt auch gute Regelungen gefunden haben, die eben nicht, wie es zwischendurch mal in der Diskussion war, wir brauchen pauschale 1000 Meter Abstand, sondern wir brauchen den Abstand, der dafür sorgt, dass der Bürger in seinem Haus ausreichend geschützt ist.
Dass es in Niedersachsen keine starre Abstandsregelung gibt, begrüßt auch Silke Weiberg vom Landesverband Erneuerbare Energien. Sie betont, dass das EEG-Gesetz in der aktuellen Form schon vorsieht, dass Geld aus der Windenergie bei den Kommunen vor Ort bleibt. 0,2 Cent pro Kilowattstunde.
Es braucht schon einen inneren Anschub und das kann nicht nur der Klimaschutz sein, sondern das sind dann einfach auch ganz praktische Erwägungen. Wie finanziere ich mein Schwimmbad? Wie finanziere ich meine nächste Kindertagesstätte? Was kann ich meinen Bürgern noch für einen Benefit geben? Wir brauchen tatsächlich auch den Vorteil für Standortkommunen, wo ich glaube, dass wir da schon einen ganzen Schritt weiter sind. Wir brauchen aber auch regionalisierte Flächenziele, wie auf Landes- oder Regionalebene diese Ziele umgesetzt werden.
Als Bundesland hat sich Niedersachsen sogar eigene Ziele ausgegeben. Bis 2030 will Minister Lies 20 Gigawatt Windenergie am Land am Netz haben. So steht es in einem Erlass aus dem vergangenen Sommer. Doch auch hier fehlten verpflichtende Flächenziele für alle Landkreise, um ausreichend Raum für die Windenergie zu schaffen, kritisieren die Grünen die rot-schwarze Koalition von Minister Lies. Der ist in diesem Jahr Vorsitzender der Umwelt- und auch der Energieministerkonferenz und will diese Positionen nutzen.
Deswegen brauchen wir, und dafür werbe ich sehr, einen Schulterschluss der Bundesenergie- und Klimaschutzminister gemeinsam mit den Länderenergieministern. Und ich würde zumindest für einen ersten Aufschlag, also die ersten 2-3 Monate, auch sehr dafür werben, dass wir in diesen Grundkonsens auch Wissenschaft, Wirtschaft und Umweltverbände mit einbeziehen. Damit wir einen gemeinsamen Start haben, die Ziele sauber definieren, die Schritte sauber definieren und nicht immer wieder zurückfallen in die Ursprungsdiskussion, was alles nicht geht. Und das wäre ein starkes Signal und ich bin fest davon überzeugt, dass das gemeinsam mit der Bundesregierung gelingen kann.
Denn auch wenn im vergangenen Jahr in Niedersachsen wieder mehr Windräder ans Netz gingen, in der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit würde das Land seine Ausbauziele in der Windenergie verpassen und damit auch seine Klimaziele. Die Energiewende und der Ausbau der Windenergie, absehbar große Themen zur im Oktober angesetzten Landtagswahl in Niedersachsen.
Das war Bastian Brandau und damit wechseln wir das Thema. 1,6 Milliarden Tiere werden Jahr für Jahr lebendig auf Lastwagen kreuz und quer durch Europa transportiert. Oder schlimmer noch, auf Schiffen nach Übersee. Oft unter qualvollen Bedingungen. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten sollen endlich etwas dagegen tun. Das haben gestern die allermeisten Abgeordneten im EU-Parlament gefordert. Hunger, Durst, Hitze, Enge, Todesangst. Darunter sollen Tiere nicht mehr leiden müssen. Holger Beckmann berichtet.
Thomas Weitz für die österreichischen Grünen im Europaparlament sieht darin ein Grundproblem der europäischen Landwirtschaft. Diese Landwirtschaft hat dazu geführt, dass es immer weniger Bauernhöfe gibt. Dieses System zwingt vor allem die kleineren und mittleren Landwirte dazu, ihre Betriebe zu schließen. So wie Weitz, der selbst Ökolandwirt ist, forderten viele EU-Abgeordnete mehr Tierschutz bei Tiertransporten. Zu offensichtlich seien die Missstände, die in einem Untersuchungsausschuss des Parlaments in den vergangenen Monaten aufgearbeitet wurden. Allerdings müsse es auch darum gehen, dabei die Interessen der Landwirtschaft nicht aus den Augen zu verlieren und für die notwendige Balance zu sorgen, hieß es vor allem von Konservativen und einigen liberalen Parlamentarierinnen. Allerdings sei das nicht die entscheidende Frage, meinte die SPD-Europaabgeordnete Silvia Neuchel.
Es ist die Aufgabe, die Situation der Tiere zu beleuchten. Unsere Aufgabe ist es, eine gute Empfehlung an die Kommission zu geben. Die Kommission wird dann Papiere erstellen und dann passiert die Abwägung.
Die EU-Abgeordneten sprachen sich mit deutlicher Mehrheit dafür aus, dass die Transportvorschriften verbessert werden und dass die EU-Kommission die Mitgliedstaaten zu intensiveren Kontrollen auffordert und gegebenenfalls auch Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg bringt, wenn die Regeln verletzt werden. Ändern wird die Initiative des Europäischen Parlaments an den Tiertransporten noch nichts, aber sie wird Kommission und Mitgliedsländer unter Druck setzen.
Denn das EU-Parlament will bessere, weniger quälende Tiertransporte. In China sind viele Städte mit Überwachungskameras inzwischen gepflastert. Ganz klar ein Instrument des autoritären Staates. Auch in London hängen sie in vielen Stadtteilen und auch in einigen Städten der EU hängen Kameras. Deren Daten können potenziell zur Gesichtserkennung, sie können potenziell auch von künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Dagegen gibt es jetzt eine europäische Bürgerinitiative. Damit die EU-Kommission sich mit dem Thema befasst, muss sie mehr als 1 Million Stimmen sammeln. Vorher hat das beispielsweise bereits die Europäische Bürgerinitiative zum Verbot von Glyphosat geschafft. Was die Initiative Reclaim Your Face will, das hat sich Daniela Siebert angehört.
We've seen companies in Europe.
Es gibt in Europa Firmen, die experimentieren mit der Erkennung von Personen anhand ihrer Atemweise in der Öffentlichkeit oder anhand des Gesäßabdrucks, den man auf einem Sitzplatz hinterlässt, sagt Ella Jakubowska. Die ständigen Weiterentwicklungen biometrischer Überwachungsmethoden treiben die Koordinatorin von Reclaim Your Face um. Ihre Organisation European Digital Rights, EDRI, ist federführend bei der Bürgerinitiative. Das Ziel sei, die um sich greifende, unkontrollierte Gesichtserkennung und andere Methoden biometrischer Massenüberwachung zu stoppen, erklärt Ella Jakubowska. Zum Schutz der Menschen- und Freiheitsrechte. Besonders beliebt seien solche Techniken schon jetzt in vielen Regionen der EU, bei der Polizei und beim Grenzschutz. Zu den vielen Fallbeispielen, die Ella Jakubowska nennt, gehört die Suche nach herumlungernden oder aggressiv auftretenden Personen durch smarte Videoüberwachung. Die EU fördere die Forschung an solchen Methoden auch noch mit viel Geld. Mitten in der Pandemie bekam außerdem die Firma Hertha Security ein Gütesiegel von der EU-Kommission für die Identifikation von Personen trotz Gesichtsmaske. Und die EU ist auch für die gesetzlichen Leitplanken zum Thema zuständig. Derzeit liegt ein Vorschlag der EU-Kommission beim Europäischen Parlament, der künstliche Intelligenz regulieren soll. Er will zwar biometrische Massenüberwachung in Echtzeit zur Strafverfolgung verbieten, aber viele Ausnahmen zulassen, etwa zur Suche nach vermissten Kindern und möglichen Opfern von Straftaten. Viele Wissenschaftler sagen, dass das vermutlich gegen EU-Grundrechte verstößt. Wir glauben das auch. Deshalb setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein, dass das Verbot stärker wird und die Menschen wirklich vor biometrischer Massenüberwachung schützt. Im Moment tut es das eindeutig nicht. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen in Deutschland unterstützen Reclaim Your Face. Von Digital Courage bis zu Amnesty International und Algorithm Watch. Auch die verbraucherschutzorientierte digitale Gesellschaft ist mit im Boot. Sebastian Mark.
Weil wir einfach denken, dass es wichtig ist, gegen biometrische Überwachung möglichst früh vorzugehen, dass in der EU einfach da feste Regeln sind, beziehungsweise bestimmte Formen der Überwachung einfach komplett verboten werden.
Vorwiegend würde biometrische Massenüberwachung in Deutschland derzeit nur getestet, sagt Sebastian Mark. Doch ihn beunruhigt, dass vor 4 Jahren bereits am Berliner Bahnhof Südkreuz mit Freiwilligen die automatisierte Gesichtserkennung in Echtzeit erprobt worden ist. In welchem Ausmaß solche biometrischen Technologien in Deutschland derzeit regulär genutzt werden, vermag er nicht zu sagen.
Das ist ja nicht nur Gesichtserkennung. Das Hauptproblem ist, dass Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen abgeglichen werden können mit halt großen Datenbeständen, die beispielsweise bei Sicherheitsbehörden vorliegen und dadurch bestimmte Grundrechte eingeschränkt werden können. Also Privatsphäre, Demonstrationsfreiheit, Diskriminierungsfreiheit. Da machen wir uns halt wirklich Gedanken drum.
Die gesetzliche Grundlage dafür sei hierzulande noch unklar, findet Sebastian Mark. Im Nachgang zu den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg seien jedenfalls immense Mengen von Bilddateien mit Methoden zur Gesichtserkennung durchsucht worden, um Straftäter zu finden. Auch die Gesellschaft für Informatik hat sich gleich zu Beginn der Unterschriftensammlung als Unterstützerin von Reclaim Your Face positioniert. Sie begründet das zum einen damit, dass die Daten, um die es dabei gehe, nämlich körperliche Eigenschaften und Verhaltensweisen wie Gesichtsausdruck und Mimik, Gestik und Bewegungsweisen oder Stimmen, besonders sensibel und schützenswert seien. Zum anderen seien die verwendeten Technologien fehleranfällig und häufig diskriminierend. Hannes Federath, Informatikprofessor an der Uni Hamburg, erklärt diese Bedenken der Gesellschaft für Informatik unter anderem mit den Erfahrungen beim Trainieren der künstlichen Intelligenz. Etwa mit Bilddaten über Straftäter.
Da hat sich dann eben ergeben, dass leider bei dieser Anlernphase zum Beispiel häufig sehr viel mehr schwarze Menschen in diesen Lernprozess einbezogen wurden als weiße Menschen. Und im Ergebnis war es dann so, dass eben ein Schwarzer einfach nur aufgrund seiner Hautfarbe plötzlich schon als potenziell wahrscheinlicherer Straftäter dastand als ein weißer Mensch.
Er geht davon aus, dass das Bildmaterial aus Kameras in vielen deutschen Bussen, Bahnen und Städten längst biometrisch ausgewertet wird. Schon jetzt lasse das EU-Recht problematische Ausnahmen zu, die staatliche Akteure und private Unternehmen nutzten, um biometrische Überwachungstechnologien im öffentlichen Raum zu etablieren, konstatiert man bei der Gesellschaft für Informatik. Hannes Federath.
Man könnte davon ausgehen, überall dort, wo Videoüberwachung stattfindet, ist es nicht nur theoretisch, sondern heute auch ganz praktisch möglich, solche Merkmale mithilfe automatisierter Verfahren rauszuziehen aus den Daten.
Bislang fand Reclaim Your Face neben Deutschland, vor allem in Frankreich und Slowenien, Zustimmung, ist aber noch weit von der Millionenschwelle entfernt. Weil die Pandemie es schwerer gemacht hat, Unterschriften einzusammeln, wurde die Laufzeit der Bürgerinitiative bis Ende April verlängert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist. Man steigt aus dem Flugzeug aus und der Koffer ist weg. Es gibt dann oft eine Zahnbürste und ein kleines Tütchen mit dem Nötigsten. Aber ganz ohne Wechselkleidung geht es dann doch meistens nicht. Die Kosten dafür von der Airline zurückzukriegen, das ist dann doch nicht immer ganz einfach. Thomas Wagner mit unserem Verbrauchertipp.
Endlich Urlaub, einen Flug buchen von Stuttgart nach La Palma und dann das.
Angekommen in Santa Cruz haben wir dann festgestellt, dass die Koffer eben nicht auf dem Band waren und haben dann eigentlich das gemacht, was ich glaube, was man immer machen sollte. Wir sind zu diesem Gepäckverlustschalter gegangen.
Damit hat Ronny Engelke aus dem baden-württembergischen Balingen das Richtige getan. Am Lost-and-Found-Schalter müssen Verbraucher, deren Gepäck nicht angekommen ist, allerdings
einen sogenannten Property Irregularity Report anfordern. Dieses Formular ist sehr wichtig, um dann eben auch Ansprüche geltend machen zu können.
Erklärt Carolina Voital vom Europäischen Verbraucherzentrum in Kiel. Bereits vor der Abreise sollte man zu Hause an die Möglichkeit des Kofferverlustes denken, rät ergänzend Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Ich würde hier empfehlen, dass man Fotos von dem Koffer macht, beziehungsweise der ein oder andere Urlauber, der geht ja her und filmt tatsächlich, was er alles im Koffer hat. Und das wäre natürlich ein Beweis.
Eine solche Bilddokumentation ist immer dann hilfreich, wenn Fluggäste, die ohne Gepäck ankommen, genau das tun, was auch Ronny Engelke gemacht hat.
Natürlich haben wir nicht so lange warten wollen und haben uns praktisch vorher auch eingedeckt, auch mit Sachen, die wir halt einfach gebraucht haben. Diese Kosten, da hatte ich versucht, dann einzureichen.
Und dazu haben Fluggäste in derselben Situation auch ein Recht, erklärt Verbraucherschützer Oliver Butler.
In diesem Falle habe ich natürlich einen Anspruch gegen die Fluggesellschaft, dass ich hier sogenannte Noteinkäufe machen kann.
Also Rechnung an die Airline schicken und alles wird gut, weit gefehlt. Ronny Engelke.
Dann habe ich mir was in Spanisch gekriegt. Dann habe ich den Tag später gesagt, naja, das Geld ist aber noch nicht da. Wo ist denn das? Dann habe ich da praktisch einen Link gekriegt. Aber der Link.
Aber bis heute kein Geld. Der betroffene Fluggast aus dem Schwäbischen läuft mit seinen Beschwerde- und Forderungsmails gegen eine Wand und denkt nun daran, gerichtlich gegen die Airline vorzugehen. Allerdings bekommt er von seiner Rechtsschutzversicherung den Hinweis.
Ja, das ist ja natürlich ganz schwierig, weil das wird dann nach spanischem Recht gemacht.
Allerdings, Spanien ist EU-Mitglied und damit gilt im vorliegenden Fall europäisches Recht. Dort den Durchblick zu bewahren, fällt Verbrauchern ohne juristische Kenntnisse in der Regel allerdings schwer. Hier hilft das öffentlich finanzierte Europäische Verbraucherzentrum in Kiel weiter. Carolina Voital?
Also wir würden dem Verbraucher immer anbieten, dass er die Beschwerde bei uns einreicht.
Und zwar über ein Beschwerdeformular, das auf der Website www.evz.de zu finden ist.
Und würden dann die Airline mithilfe unserer Kollegen, in diesem Fall in Spanien, kontaktieren und versuchen, diese Beschwerde außergerichtlich zu lösen.
Und dies für den Verbraucher kostenfrei. Führt dieser Weg nicht zum Erfolg, gibt es weitere Möglichkeiten. Verbraucherinnen und Verbraucher können die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr in Berlin einschalten oder sie strengen ein sogenanntes einfaches EU-Gerichtsverfahren für geringfügige Forderungen an. Für die Vollstreckung eines Urteils zugunsten des Fluggastes ist allerdings nationales, in diesem Fall spanisches Recht maßgeblich.
Hier ist es in der Tat so, dass ich dann, also das Pendant quasi zum deutschen Gerichtsvollzieher, in Spanien kontaktieren muss, gegebenenfalls. Hier muss man realistisch sagen, dass man hier durchaus auch einen langen Atem haben muss, was dann tatsächlich diese Vollstreckung angeht.
Welche Rechte man bei Kofferverlust hat, das war unser Verbrauchertipp. Und das war's von der Sendung Umwelt und Verbraucher für heute. Ich darf Ihnen noch die Information am Mittag empfehlen mit Moritz Küpper. Das Münchner Missbrauchsgutachten, das erschüttert die katholische Kirche, und unsere Kollegin Christiane Florin, die sich selbst tief in das Thema eingewühlt hat, die wird Ihnen gleich erzählen, welche Sprengkraft das Ganze hat. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich danke Ihnen herzlich im Namen des gesamten Umweltteams und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.